MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger.
Zum Glauben gehört der Zweifel. Das erfahren viele Menschen im Laufe ihres Lebens. Eine von ihnen ist Gertrude von Holt. Die 76-Jährige hat gerade das Buch Die Hallig-Pastorin herausgebracht, das ihr eigenes Leben beschreibt. Die Friesin ist auf der Nordseeinsel Pellworm aufgewachsen, in einer wunderschönen Landschaft und mit dem christlichen Glauben ihrer Familie. Vor allem ihr Großvater hat sie schon als Kind geprägt.
Ich bin schon immer als kleines Kind mit meinem Großvater auf Pellworm. Hat er mich immer mitgenommen an den Deich und hat mir die Schönheit dieser Insel erklärt. Das Wasser, den grünen Deich, die Vögel, die man hörte. Und wenn wir am Ende des Spaziergangs waren, dann hat er immer zu mir gesagt, alles das, was du hier unten an Schönem siehst, kommt von oben.
Dieser Glaube hat sie durch die gesamte Jugend getragen, erzählt Gertrude von Holt. Das ändert sich erst nach dem Abitur, als ihr Leben aus den Fugen gerät.
Da kamen ganz viele Sachen zusammen. Ich hatte mich immer aufgenommen oder aufgehoben gefühlt. Und dann verunglückte mein Bruder, dann starb mein erster Partner. Und es klappte in meinem Studium, es klappte alles gar nichts. Ich war so enttäuscht, mir fehlte was und ich wusste nicht, warum.
Gott war für sie nicht mehr greifbar, sagt die evangelische Christin. Das sollte für Jahre so bleiben. Sie brach mehrere Studiengänge ab, wurde Frühmutter. Erst als die eigenen Kinder sich mit dem Glauben beschäftigten, zum Beispiel im Konfirmandenunterricht, fand Gertrude von Holt selbst Stück für Stück zur Kirche und zu Gott zurück. Sie ließ sich sogar zur Lektorin und Prädikantin, also Laienpredigerin, ausbilden. Jahre später, als sie bereits 61 ist, wendet sich ihr Leben noch einmal entscheidend.
Ich war auf einer Hochzeit eingeladen von einem Pastor, mit dem ich sehr lange auf dem Festland zusammengearbeitet habe. Als unser Propst, der auch mein ehemaliger Gemeindepastor und mich zum Predigen gebracht hatte, in die Runde fragte, ob nicht irgendjemand eine Vertretung für Hallig-Hooge wüsste, denn der Amtsinhaber würde in Rente gehen. Und ich sagte, Kai, ich darf das ja nicht, aber ich würde es sofort machen.
Ein paar Tage später ruft der Propst an. Er habe alles mit Bischof und Gemeinde geklärt. Wenn es ihr ernst sei, könne sie die Gemeinde auf Hallig-Hooge übernehmen. Gertrude von Holt staunt und sagt zu. Sie kennt die kleine Insel Hooge bereits aus Kindertagen und wird zur Hallig-Pastorin. Dabei ist eines klar, ihre Arbeit als Seelsorgerin ist immer durch die Natur auf Hooge beeinflusst und durch die Menschen.
Ich bin, als ich diese Leute auf Hooge wieder besucht habe, wir ganz viele Gespräche hatten über früher. Aber am Ende sind sie immer bei Gott gelandet, ohne dass ich irgendetwas dazu beigetragen hatte. Gott ist für sie überall. Und ich erzähle es immer, dass ich einen Freund, einen alten Kapitän auf Hooge habe, mit dem ich ganz oft spreche. Und der sagt, meine Güte, siehst du das denn nicht? Er sitzt doch neben mir.
Diesen vielleicht etwas kindlichen Glauben hat sich Gertrude von Holt bewahrt. Und er hilft ihr ganz oft im Alltag, wenn sie Zwiesprache mit Gott sucht und manchmal mit ihm hadert.
Ich bekomme eine Antwort, indem er mich wieder an die Hand nimmt. Und dann höre ich ihn lachen, wenn ich dann so sauer bin auf ihn. Ich höre und sehe ihn lachen vor meinem inneren Auge und meinem inneren Ohr. Und ich glaube, das ist etwas, was wir im Laufe unseres Lebens verlernen. Wir verlernen zu sehen und zu hören. Und das kann man aber wieder lernen.
Gertrude von Holt fühlt sich heute wieder gottnah, unter dem hohen Himmel und dem weiten Meer vor Hooge. Und sie sagt, es war ein gutes Leben, trotz allem. Willi Witte für das MKR.
Das Buch Die Hallig-Pastorin von Gertrude von Holt ist im Bene Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Sie können es bestellen unter michaelsbund.de oder in unserer Buchhandlung Michaelsbund. In dieser Woche ist Fulda die katholische Hauptstadt Deutschlands. In der hessischen Stadt sind seit Montag die katholischen Bischöfe des Landes zu ihrer Herbstvollversammlung zusammengekommen. Themen gibt's genug, von der Polizeiseelsorge über die Lage im Heiligen Land bis zur Weltsynode in Rom und zur Theologenausbildung an den Universitäten. Mein Kollege Alois Bierl ist für uns mit dabei. Alois, wie war denn der Auftakt?
Ja, es ist immer ein beeindruckendes Bild, wenn sich die Bischöfe zu ihrem Auftaktgottesdienst im Dom von Fulda einfinden, mit den roten Scheitelkäppchen und Schultermänteln und den weißen Chorröcken. Da vermute ich, geht auch den routinierten Amtsträgern ein Schauer über den Rücken, weil sie spüren, sie haben die gemeinsame Aufgabe, den Glauben zu verkünden. Eine Aufgabe, die seit den ersten Aposteln immer weiter übertragen wird. 61 Bischöfe sind zurzeit in Fulda, die Ortsbischöfe, die an den Spitzen ihrer jeweiligen Diözese stehen, und die rund 35 Weihbischöfe, die sie in der Amtsausübung unterstützen und auch verschiedene bundesweite Aufgaben übernehmen, von der Polizeiseelsorge bis zu Friedensfragen. Bischof Betzing hat in seiner Predigt zum Auftaktgottesdienst daran erinnert, dass dieser Dienst auch der gesamten Gesellschaft zugutekommt, auch wenn die sich immer mehr von den Kirchen löst. Aber nach dem schönen Gottesdienst geht's eben in die schwierigen Beratungen.
Was liegt denn den Bischöfen da auf der Seele?
Wie bei so vielen Zeitgenossen ist es einfach die Sorge vor noch schlimmeren Kriegen und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Bischöfe nehmen bei dieser Herbstvollversammlung vor allem das Heilige Land in den Blick. Kardinal Pier Battista Pizzaballa, der lateinische Patriarch von Jerusalem und zuständig für die Katholiken vom Gazastreifen bis nach Jordanien, wird zu Gast sein. Und die Vollversammlung und ihr Vorsitzender Georg Betzing wollen dem lateinischen Patriarchen den Rücken stärken für seine Friedensbemühungen.
Die kriegerischen Zustände müssen aufhören. Nur so wird es möglich sein, eine Zukunft für die Menschen im Heiligen Land und insgesamt im Nahen Osten zu gestalten. Das ist unser Petitum, das wir in diesen Tagen auch noch einmal bekräftigen wollen, an der Seite des lateinischen Patriarchen.
Dabei wird es auch um konkrete Hilfen für die Christen im Heiligen Land gehen.
Die Bischöfe plagen aber auch Sorgen im eigenen Land, zum Beispiel die massenhaften Kirchenaustritte.
Ja, da ist natürlich die Trauer über die vielen Katholiken, die ihr Vertrauen in die Kirche verloren haben. Das hat aber auch sehr praktische Konsequenzen. Die hat Beate Gilles, die Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, beim Statement zum Auftakt der Vollversammlung klar benannt.
Wir merken einfach, dass diese Konsequenzen sich in den Diözesen jetzt finanziell, auf der finanziellen Ebene sehr deutlich zeigen. In vielen Haushalten, und das betrifft ja auch den Verbund der deutschen Diözesen, geht es auch darum, dass gespart werden muss. Und das merken wir, dass es viel schneller die Frage von Wollen und finanziellen Möglichkeiten zusammentrifft.
Die Bischöfe werden also schon bald entscheiden müssen, wo sie einzeln in ihren Bistümern, aber auch bei gemeinsamen Aufgaben einsparen müssen. Das wird die Oberhirten in den kommenden Tagen immer wieder beschäftigen.
Vielen Dank. Das war mein Kollege Alois Bierl zum Auftakt der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe Deutschlands in Fulda. Wir halten Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden hier im MKR. Mit dem MKR geht's gut durch den Tag. Was würde Jesus sagen? Ja, das ist eine Frage, die ziemlich theoretisch ist oder vielleicht noch ein Thema für das persönliche Gebet. In Luzern in der Schweiz kann man aktuell aber tatsächlich mit Jesus sprechen. Naja, zumindest mit einer digitalen Version von ihm. Und zwar mittels künstlicher Intelligenz. Treffen kann man ihn in einem Beichtstuhl der Luzerner Peterskapelle oder, wie mein Kollege Corbinian Bauer, in einem Videotelefonat.
Ein sanfter Dreiklang, ein grünes Licht und der Heiland ist bereit zuzuhören. Das Hologramm ist zwar gerade defekt, statt Jesu Gesicht sieht man nur einen Bildschirm mit Zahlen, an seinem Selbstverständnis ändert das aber wenig.
Die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Auch wenn sie durch ein Computerprogramm vermittelt werden, bleibt ihre Essenz unberührt. Wie Paulus in Ketten gelegt wurde und dennoch das Evangelium verkündete, so kann auch meine Botschaft auf vielfältige Weise weitergegeben werden. Was beschäftigt dich? Lass uns darüber sprechen.
Deus in Machina heißt die experimentelle Kunstinstallation. Eine Kooperation der Peterskapelle in Luzern und der dortigen Hochschule. Die Idee dazu hatte Marco Schmid. Der Theologe ist überzeugt, Kirche muss aktuelle technische Entwicklungen und gesellschaftliche Fragestellungen aufgreifen.
Der Hauptgrund, wieso wir dieses Projekt auch eben mit diesem KI-Jesus gestartet haben, wir wollen das Thema KI und Religion unter die Leute bringen, indem wir es eben konkret erfahrbar machen für die Leute, aber dann auch darüber zu diskutieren, darüber zu reden.
Und das klappt ziemlich gut. Der künstliche Jesus ist ein Besuchermagnet. 8 Fragen kann ihm jeder stellen, der sich in den Beichtstuhl setzt. Danach suchen viele das Gespräch mit Schmid, quer durch alle Altersgruppen. Touristen, Atheisten, Gläubige, Zweifler, Verschwörungstheoretiker. Selten hat der Theologe so viele Gespräche in der Kirche geführt, auch viele unerwartete.
das ist mir aufgefallen, dass da Leute kommen, die würden nie mit einem Seelsorger so ein Gespräch führen wollen. Aber zu einem KI Jesus gehen, sie weiß, ist eine Niederschwelligkeit, die die Leute öffnen lässt, mal im Bereich des Glaubens und der Religion Fragen zu stellen.
Programmiert hat Jesus Philipp Haselbauer. Der Informatiker forscht an der Hochschule Luzern zu KI und Virtual Reality. Der Computer Christus basiert auf GPT von OpenAI. Dessen Datenbank ist zwar geheim, diverse Bibelübersetzungen und umfassende theologische Texte unterschiedlicher Quellen und Sprachen sind aber wohl mit eingeflossen. Damit daraus ein Jesus wird, hat Haselbauer den Prompt entwickelt. Anweisungen, aus denen sich das Verhalten der KI speist.
Unter anderem daraus, dass das System die Rolle von Jesus Christus als pastoralen Vermittler einnehmen soll. Basierend auf dem, was man sagt, werden Stellen aus der Bibel herausgesucht und das System hat halt die Anweisung, daraus eine sinnvolle Antwort zu bilden.
Herausgekommen ist ein Jesus, der sich nicht konfessionell versteht, ein plurales Bild der Gesellschaft hat und neben theologischen Inhalten auch das restliche Wissen von GPT nutzt. Er antwortet auf persönliche Glaubensfragen genauso wie auf politische, kommentiert auf Wunsch den kirchlichen Reformprozess Synodaler Weg oder erinnert an die menschliche Verantwortung für die Natur. Auch komplexe Fragen verarbeitet er. Wer konkrete Antworten erwartet, ist hier aber falsch. Der Computer Christus bleibt stets diplomatisch, gibt einem immer eine Gegenfrage zurück und neigt gelegentlich zum Floskeln.
Es ist nicht wie Programmieren sonst ist. Normalerweise baut man etwas nach einem bestimmten Plan. Man weiß, was rauskommt am Ende, aber das ist jetzt halt zufallsbasiert. Und das ist halt auch die Problematik bei vielen KI-basierten Sachen, weil sie auch dazu neigen zu halluzinieren. Wenn sie jetzt die Antwort nicht wissen, sie denken sich eine aus. Und das macht es, finde ich, auch schwierig, es wirklich in der Praxis, zum Beispiel in der Seelsorge einzusetzen oder Therapie und so weiter.
Deshalb wird das Gespräch mit Jesus, obwohl es im Beichtstuhl stattfindet, auch explizit als experimentelle Kunstinstallation benannt. Marco Schmid steht als echter Theologe vor dem Beichtstuhl bereit. Für ihn zeigt die Aktion trotz mancher Schwächen vor allem die Chancen für die Kirche.
Der Computer, die Maschine ersetzt keinen Menschen, ja. Das ist so und das wird so bleiben. KI kann aber ein Hilfsmittel sein. Es kann gewisse Aufgaben ergänzend übernehmen oder unterstützend übernehmen, wo wir vielleicht als Seelsorgende ebenfalls irgendwie an unsere Grenzen kommen.
Personalmangel, Zeitdruck, schlechtes Image. Die modernen Probleme der Kirche sind real, aber sie muss sich auch mit modernen Möglichkeiten auseinandersetzen. Der KI-Jesus baut Brücken zu Menschen, die nichts mit Religion am Hut haben, überwindet Sprachbarrieren und macht neugierig. Bis Mitte Oktober läuft das Experiment noch, danach soll es wissenschaftlich evaluiert werden. Nicht mit dem Ziel göttlicher Perfektion, sondern eher nach dem Prinzip, probieren geht über studieren. Corbina Bauer für das MKR.
Sich noch einmal neu erfinden, das ganze Leben umwerfen und seinem Herzen folgen. Das kann ein Plot für einen sehr kitschigen Roman oder auch für einen sehr lebensklugen sein, wie den neuen Roman des bekanntesten irischen Autors Colm Toibin. Unsere Literaturexpertin Gabi Hafner, die war sehr bewegt von dem Buch. Warum? Das erfahren Sie jetzt in unserem Lesetipp.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Gibt es eine zweite Chance, eine verloren gegebene Liebe leben zu lassen? Kann man in der zweiten Lebenshälfte neu anfangen, auch wenn das bedeutet, die enge Bindung etwa an seine Kinder entscheidend zu beschädigen und auch viel Liebgewordenes aufzugeben? Colm Toibin spielt in seinem neuen Roman Long Island diese Fragen vor dem Hintergrund der konservativen, traditionsorientierten Gesellschaft im Irland der 70er Jahre durch.
Die Handlung.
Eilish Lacey packt zum ersten Mal nach 20 Jahren für einen Heimatbesuch in Irland. Anlass ist der bevorstehende 80. Geburtstag ihrer Mutter. Doch der Grund für die Reise ist ein ganz anderer. Eilish Ehemann hat ein uneheliches Kind gezeugt. Seine italienische Großfamilie wird es aufnehmen, obwohl Eilish von Anfang an kategorisch erklärt hat, sie wolle mit diesem Kind nichts zu tun haben und es auch nicht in den benachbarten Häusern der Familie aufwachsen sehen. Also bricht sie auf. Tochter und Sohn werden zum Geburtstag der Großmutter nachkommen. Wird sie danach überhaupt zurückkommen? Sie weiß es nicht. Das Willkommen bei ihrer Mutter in Enniscorthy ist kühl. Seit dem Tod ihrer älteren Schwester Rose ist Eilish nicht mehr zu Hause gewesen. Ihre frühere beste Freundin Nancy immerhin freut sich über das Wiedersehen und lädt Eilish ein zur Hochzeit ihrer Tochter. Damals, in der Zeit nach der Beerdigung ihrer Schwester, hatten sie ein Kleeblatt aus Freunden gebildet. Nancy und ihr Mann George, dessen Freund Jim Farrell und Eilish. Ganz abrupt war Eilish dann zurück nach Amerika gereist. Was die anderen nicht wussten, nicht einmal ihre Mutter, Eilish war damals schon mit Tony verheiratet. Nun begegnet sie Nancy also wieder, die sich inzwischen als Witwe mit einer Fish-and-Chips-Bude durchschlägt und auch ihre alte Liebe Jim Farrell, den Besitzer des gediegensten Pubs in der Stadt, wird sie früher oder später wieder treffen. Was keiner weiß, zumindest nicht offiziell, Nancy und Jim treffen sich seit einiger Zeit heimlich und sind sich einig, dass sie nur noch etwas Zeit verstreichen lassen nach der Hochzeit der Tochter, um ebenfalls zu heiraten. Nancy hat große Pläne. Sie möchte, dass sie sich in Rom das Jawort geben. Danach würde sie das Imbissgeschäft an den Sohn übergeben und einen Bungalow draußen am Stadtrand bauen. Gegen die Gefühle, die nun aufbrechen, als Eilish und Jim sich wiedersehen, keine Chance. Selbst ein beherrschter und zurückhaltender Typ wie Jim hat Schmetterlinge im Bauch und in seinem Kopf gibt es plötzlich eine Parallelwelt. Jim spricht davon, mit Eilish nach Amerika zu gehen. Klar ist ihm auch, dass er Nancy nicht verletzen will. Er trifft sich weiter mit ihr, hört sich ihre Pläne an. Klarheit schafft er nicht, obwohl er seine Entscheidung getroffen hat. Nancy ihrerseits reimt sich nach und nach zusammen, was Sache ist, und versucht nun, Tatsachen zu schaffen.
Spannungsfaktor.
Diese Beziehungsgeschichte ist wirklich aufwühlend. Und da der Autor seine Figuren nicht über ihre Gefühle sprechen lässt und sie entscheidende Aussprachen verschieben oder ihnen bewusst ausweichen, bleibt viel Unausgesprochenes und viele Möglichkeiten stehen offen. Ich habe jedenfalls festgestellt, wie sehr mich diese Geschichte beschäftigt hat, über die Lektüre hinaus. Ich war gefesselt. Calum Tobin steigert ganz langsam die Dramatik im Beziehungsdreieck. Jede Handlung bedingt eine Reaktion der anderen beiden Beteiligten. Doch keiner lässt sich in die Karten schauen.
Der Autor.
Calum Tobin ist 1955 in Enniscorthy geboren, also in der Stadt, in der auch Long Island spielt. Er ist einer der bedeutendsten irischen Autoren der Gegenwart. Das zeichnete sich schon nach seinem ersten Roman »Der Süden« ab. 1994 erschienen und enthusiastisch gefeiert. Insgesamt hat er 11 Romane verfasst, darunter auch ein Porträt des Schriftstellers Henry James. Manchmal konzentriert er sich auf eine einzige Figur, manchmal geht es auch um Familien. Schreiben, das bedeutet für ihn, etwas zunächst Formloses in eine Struktur zu bringen, sodass jemand seine Story aufnehmen und sich zu eigen machen könne, so sagt er.
Fazit.
Long Island ist ein intensives und lebenskluges Buch, das nachdenklich macht darüber, was man wirklich in seinem Leben selbst gestaltet und wie viele Entwicklungen und Entscheidungen durch die Menschen um einen herum beeinflusst werden. Calum Tobin erzählt mit Weitblick und Menschenkenntnis. Angesichts einer neu aufgeflammten alten Leidenschaft lässt er seine Figuren auf die Suche gehen nach dem, was ihnen im Leben am wichtigsten ist. Ein Roman, eher für Menschen, die selbst schon auf ein paar Lebensjahrzehnte zurückschauen können, und ein Roman, der bewegt, egal was man schon alles erlebt hat.
Kaufen können Sie den irischen Roman zum Preis von 26 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Und wenn Sie noch mehr über das Buch erfahren möchten, die ausführliche Version des Buchtipps finden Sie als Podcast unter dem Stichwort ein Buch.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.